Föhrenallee, Pennsylvania-Straße, Faulhaber-Straße. Saarpfalz-Straße, New Jersey-Straße, Corbinian-Straße. Memeler-Straße, New York-Straße, Rupert-Straße. Lothringer-Straße, Indianer-Straße, Dekan-Weiß-Straße. Adolf-Hitler-Platz, Roosevelt Square, Seminarplatz.
Das von München am einfachsten zu erreichende Lager war Föhrenwald, glaube ich. Es gab die Isartalbahn nach Wolfratshausen und von dort nach Föhrenwald mit dem Taxi. Keine deutschen Taxis, sondern den Lagertaxis. Das musste man sich organisieren, dass man abgeholt wurde. Und es gab die Privattaxis, meistens ein einfacher Opel für 4 Personen, die in München von der Mühlstraße dorthin fuhren. In der Mühlstraße war das Komitee, die Hilfsorganisationen, das American Joint Distribution Committee Joint, die Jewish Agency, jüdische Organisationen. Wenn man wissen wollte, was in der Welt los war, ob irgendjemand noch im Leben ist und wo, musste man in die Mühlstraße kommen. Es war der Kontaktplatz.
In Föhrenwald wurde unsere Gruppe von der Küche zu den uns zugewiesenen Quartieren geleitet. Überlebende jeden Alters mit zerrissener Kleidung oder mit KZ-Anzügen liefen an uns vorüber. Die vor uns angekommen waren, luden uns in ihre überfüllten Quartiere ein. Die erste Nacht haben wir viel Informationen über die Todeslager ausgetauscht und wir haben auch erfahren, dass noch niemand aus dem Lager Föhrenwald verlegt worden war. Unser Aufenthalt würde nicht morgen enden, vielleicht auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat. Etwas, was wir nicht erwartet hatten.
Da drüben war das Haus der offenen Tür. Deshalb so genannt, weil Kinder und Jugendliche jederzeit hierher gehen konnten. Es gab Spiele und Bastelzeug dort und man konnte Tischtennis spielen. Hinter dem Haus auf einem großen Feld konnte man Fußball und Völkerball spielen. Es waren Betreuer da, das war ein beliebter Punkt.
Hier drüben an der Ecke befand sich der Friseursalon. Es war ein Zimmer mit 2 Stühlen und 2 Friseuren, die den Leuten ihre Frisuren und Haarschnitte machten. Das andere Zimmer im Erdgeschoss, da wohnte eine Frau namens Hella. Es war eine kleine, tatkräftige Frau, die sich was dazu verdienen wollte, indem sie eine Art kleine Garküche betrieb. Man konnte sich eine Mahlzeit kaufen, eine Suppe oder was Kleines. Die Straße hier war die New Jersey Straße, damals Nerviersi genannt, weil wir kein Englisch konnten. Das war eine sehr beliebte Straße, weil sie so im Zentrum des Lagers war.
Die Sprache im Lager war Jiddisch. Jeder hat Jiddisch gesprochen im Lager. Da, wo heute die Kirche ist, da gab es ein Kino. Und das weiß ich deswegen, weil meine Eltern, die hatten den Süßwarenstand in dem Kino und haben mich nachts immer alleine gelassen. Und da waren auch kulturelle Veranstaltungen. Wir haben schon mal mitgekriegt, dass es Probleme mit Behörden gab. So ein Lagerleben ist ja nicht ganz unproblematisch.
Einmal in der Woche gab es einen großen Markt. Am Sonntag war das. Und da gab es alles zu kaufen. Also gebrauchte Waren, neue Waren, plus Hühner und Gänse. Also es war so, wie man das auf Bildern früher gesehen hat. Gleichzeitig gab es in dieser Zeit vor unserem Haus und an vielen Stellen Bägelverkäufer, fliegende Händler, die frisch gebackene Bägel im ganzen Ort verkauft haben. Die haben im Lager gelebt, gearbeitet und ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich aufgebessert. Es gab ja im Lager mehrere Krämerläden, Lädchen, wo man alles für den täglichen Bedarf kaufen konnte. Es gab Gemüseläden, Obstgeschäfte. Ich kann mich an mindestens einen Bäcker erinnern. Zudem haben wir dann öfters am Freitag den Cholent, ein Gericht für den Schabbat, gebracht und dort im Keller in einen riesigen Backofen gestellt. Da blieb er dann warm und wurde am Samstag, wo man nicht kochen darf, zum Mittagessen wieder rausgeholt.
In der Florida-Bar hinter der Synagoge, auf der Ecke Wisconsin-Straße und Florida-Straße, da gab es Kaffee und Limonade und auch schon die ersten Spielautomaten. Und da war auch das Lebensmittelmagazin. Dort bekam man auf Lebensmittelmarken Grundnahrungsmittel und Milch zugeteilt.
Wir haben in der New Jersey Straße 54 gewohnt. Das war 1952. In der Ortsschule, der Berufsschule, sind verschiedene Kurse angeboten worden. Schneiderei, Kosmetik, die Männer-Elektrokurse, Tischlerei und verschiedene andere handwerkliche Kurse. Wir haben auch riesige Hochzeiten dort gefeiert. ist das halbe Lager gekommen, ein paar hundert Leute. Wir haben einen eigenen Rabbiner gehabt und einen eigenen Beschneider. Das Lager Föhrenwald war ein richtiges jüdisches Städtel. Bei uns hat sich das ganze Leben auf der Straße abgespielt. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, die wir dort hatten. Die werde ich nie vergessen.
Es war wichtig, dass sich die Leute erstmal unter ihresgleichen zusammengefunden haben. In die Ursprungsländer, da konnte man ja nicht mehr zurück, denn da war ja nichts mehr. Die Familien waren nicht mehr. Man musste sich sammeln als Gruppe. Man hat ja politisch ein stärkeres Gewicht, als wenn jeder Einzelne sich an irgendeinen Ort begeben hätte. Organisieren musste man sich. Die Menschen, die 1945/46 hier ankamen, haben alle erwartet, dass die Welt sich hinter sie stellen würde, damit ihr Zustand nach diesen himmelschreienden Exzessen sich sofort verbessert, dass ihnen alle erdenkliche Hilfe der Völkergemeinschaft zukommt. Entwurzelt, sozial, politisch total entrechtet, war man ohnmächtig und musste dann selbst das Beste daraus machen.
Die Kinder waren abgehärtet. Sie liefen barfuß im Schnee, die Erwachsenen auch. Es gab keine Zentralheizung. In einem Buch wird das Gegenteil behauptet. Auch warmes Wasser gab es nicht. Wenn man in das Häuschen hineinkam, war zuerst die Toilette, dann eine kleine Kammer, dann ein länglicher Raum mit zwei Steinbecken. Dort wusch man sich oder die Wäsche und kühlte im Sommer die Lebensmittel.